Liebe Gemeinde, ich freue mich, weiter den Epheserbrief auszulegen. Wir wollen fortfahren und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen zum Epheserbrief, zum ersten Kapitel. Wir wollen heute gemeinsam die Verse 5 und 6 betrachten. Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Und hier lesen wir in Gottes Wort. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Amen. Wir lernten letzte Woche, dass Paulus Gott für die geistlichen Segnungen lobt, die wir durch unsere Verbindung mit Jesus Christus haben. Paulus beginnt den Epheserbrief nicht mit einer Danksagung, wie wir gelernt haben, sondern mit einem Lobpreis Gottes für all das Gute, für all die Segnungen, die Gott den Christen in Ephesus und generell allen Christen, die an Jesus Christus glauben, gegeben haben. Dabei haben wir gesehen, dass die erste und auch die größte Segnung in der Erwählung Gottes besteht, dass Gott uns erwählt hat, heilig und untadelig zu sein vor ihm in Liebe und dass diese Erwählung vor Grundlegung der Welt stattgefunden hat. Und nun fährt Paulus fort in seinem Lobpreis, eine weitere geistliche Segnung vorzustellen, mit dem wir in Jesus Christus gesegnet worden sind, nämlich die Vorherbestimmung zur Sohnschaft. Die Vorherbestimmung zur Sohnschaft. Das ist ein weiterer Segen, auf den Paulus nun eingeht. Und als ich diesen Text studiert habe und vor allem das Thema der Sohnschaft, dann ist mir neu vor Augen gemalt worden, wie tief, wie unfassbar und auch teilweise wie unbegreiflich diese Segnung ist, von der Paulus hier spricht. Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, seine Kinder in seine Familie hineingenommen worden zu sein. Wir können auch sagen, dass Paulus hier in diesen Versen weiterhin Gott beschreibt, wie er vor Grundlegung der Welt diesen Rettungsplan geschmiedet hat. Wir haben es letzte Woche gesehen, Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Und nun fährt Paulus in gewisser Weise fort, dieses Thema zu behandeln, indem er auf die Vorherbestimmung zur Sohnschaft eingeht. Das griechische Wort vorherbestimmen, das Paulus hier verwendet, setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Es ist ziemlich simpel. Aus dem Wort vorher und aus dem Wort bestimmen. Oder man kann auch sagen vorher verkünden. Dieses Wort stammt aus einem Wort ab, das einen Marker bezeichnet, der dazu dient, das eigene Grundstück zu markieren. Somit kann das Wort auch mit markieren oder festlegen übersetzt werden. Dieses Wort drückt also aus, dass man etwas im Vorfeld oder im Vorhinein markiert oder bestimmt oder festlegt oder beschließt. Die Vorherbestimmung Gottes bezieht sich also auf Gottes vorhergesetzten Plan, auf Gottes ewigen Plan, seinen ewigen Ratschluss, seinen ewigen Beschluss, den er in sich selbst gefasst hat. Nun, dass Gott alle Dinge, die auf dieser Erde geschehen, vorherbestimmt hat, festgelegt hat, ist kein Geheimnis. Die ganze Bibel, sowohl das Alte Testament wie auch das Neue Testament, machen uns deutlich und klar, dass die Dinge, die auf dieser Erde passieren, keine Produkte des Zufalls sind, sondern von Gott verordnete Dinge sind. So lernen wir als Beispiel in Apostelgeschichte 4, dass es der ewige Ratschluss, die Vorherbestimmung Gottes war, dass Jesus durch die Händen der Juden und der Römer hingerichtet werden sollte. Es heißt dort, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Und jetzt, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, das gleiche griechische Wort, dass es geschehen sollte. Apostelgeschichte 4, 27 bis 28. Also, liebe Geschwister, alles, was im Leben von Jesus passierte, der Zeitpunkt seiner Geburt, der Ort seiner Geburt, sein Leben, sein Leiden und Sterben und jeder einzelne jede einzelne Person, die damit beteiligt war, es waren keine zufälligen Produkte. Es war alles von Gott zuvor bestimmt. Und weil Gott diese Dinge zuvor bestimmt hat, sind sie genauso eingetroffen, wie Gott es zuvor bestimmt hat. Das gleiche Wort finden wir auch in dem Brief von Paulus an die Römer, denen er schreibt, denn welche er Gott zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, mit welchem Ziel? Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Römer 8, Vers 29. Gott hat also vor ewigen Zeiten Menschen dazu zuvor bestimmt, aus dem Zustand der Sünde herausgeholt zu werden und in das Bild, in die Herrlichkeit seines Sohnes umgestaltet zu werden. Und weil Gott es zuvor bestimmt hat, kommt sein Ratschluss auch zustande. Ein letztes Beispiel aus dem Neuen Testament, den Korinthern, schreibt Paulus, dass Gott es vorherbestimmt hat, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. 1. Korinther 2, Vers 7. Also Gott hat vor ewigen Zeiten diesen Ratschluss gefasst, diesen Ratschluss festgesetzt, die Menschen, die er retten wird, an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Es war sein ewiger Ratschluss. Und weil er diesen Ratschluss gefasst hat, kommt dieser Ratschluss auch zustande. Diese Stellen machen deutlich, diese drei Stellen aus dem Neuen Testament, dass Gott alle Dinge, die auf dieser Erde geschehen, insbesondere mit den Menschen auf dieser Erde, vorherbestimmt hat. Und in seiner Allmacht führt er auch alles so aus, wie er es vorherbestimmt hat. Und dieser Gedanke, dass Gott alle Dinge im Voraus bestimmt hat und dass alles genauso geschieht, wie Gott es bestimmt hat, wird auch im Alten Testament deutlich. Als Beispiel eine Bibelstelle, durch den Propheten Jesaja sagt Gott Folgendes: der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Jesaja 46, Vers 10. Gott spricht hier durch Jesaja, dass er einen Ratschluss gefasst hat und dass er von Anfang an das Ende verkündigen kann. Wieso? Weil er von Anfang an einen Ratschluss gefasst hat und er sagt sogar, all mein Wohlgefallen, also alles, was ich geplant habe, alles, was mir selbst gefällt, werde ich ausführen. Wieso? Weil ich der allmächtige Gott bin und weil ich außerhalb von Raum und Zeit stehe. Zusammenfassend können wir also dieses Wort oder diesen Gedanken der Vorherbestimmung folgendermaßen definieren. Gottes Vorherbestimmung ist Gottes ewiges und von niemand beeinflusstes Bestimmen aller Dinge und seine Macht, alles so auszuführen, wie er es bestimmt hat. Es beschreibt seine Unabhängigkeit, seine Allmacht, seine Souveränität. Es beschreibt seine Heiligkeit, dass Gott vollkommen anders ist wie wir Menschen und alles tun kann, was ihm selbst gefällt. Und nachdem wir diesen Begriff, den Paulus hier verwendet, kurz beleuchtet und definiert haben, wollen wir uns diese beiden Verse nun näher betrachten und ihnen widmen. Denn es stellt sich nun für uns die Frage, wozu hat Gott uns denn vorherbestimmt? Was hat Gott denn mit dir und mir vor Grundlegung der Welt im Sinn gehabt? Wozu hat er uns, die wir an Christus glauben, zuvor bestimmt? Darauf wollen wir nun näher eingehen, indem wir auf 6 wesentliche Aspekte der Vorherbestimmung eingehen. Ich mag es normalerweise nicht, meine Predigt so groß zu gliedern. 2 oder 3 Punkte oder 4. Heute sind es 6. Aber es liegt daran, dass Paulus hier wirklich ganz tief in diese Thematik einsteigt und uns die Herrlichkeit dieser Segnung vor Augen malen will, was es heißt und wozu Gott uns zuvor bestimmt hat. Und so lasst uns diese 6 Aspekte näher betrachten. Der erste Aspekt lautet Gottes Ziel. Gottes Ziel der Vorherbestimmung. Paulus erklärt hier, dass Gott uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft. Das war das Ziel Gottes. Mit uns, dass Gott uns zuvor bestimmt hat, meint Paulus sich und die Epheser und damit alle Christen, egal ob jung oder alt, egal ob Mann oder Frau und egal ob Sklave oder Freier. Uns, wir alle, die wir an Christus glauben, hat Gott zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Das griechische Wort Sohnschaft bedeutet wörtlich übersetzt Annahme an Kindesstatt. Annahme an Kindes statt und gemeint ist die Adoption, die Annahme eines fremden Kindes anstelle eines eigenen Kindes. Somit können wir sagen, dass es Gottes ewiges Ziel und sein Beschluss war, Menschen, die von ihm eigentlich abgefallen sind, in seine göttliche Familie zu adoptieren und aufzunehmen. Lass uns diesen Gedanken und die Lehre der Adoption etwas näher betrachten. Gemäß dem damals römischen Gesetz empfing ein adoptierter Sohn alle Privilegien und alle Rechte des Vaters und der Familie. Alle Privilegien und alle Rechte eines natürlichen Sohnes, eines natürlichen Kindes. Wenn ein Kind in eine Familie adoptiert wurde, dann empfing er laut Gesetz das Recht, sowohl den Namen dieser Familie für sich in Anspruch zu nehmen, als auch den gesamten Besitz zu erben. Er wurde wie ein leibliches Kind. Das war das römische Gesetz damals. Und gleichzeitig empfing die Person, welche dieses Kind adoptierte, alle Rechte eines leiblichen Vaters. Es machte keinen Unterschied mehr. Dieses Kind, das adoptiert war, war genauso wie ein leibliches Kind. Es gab keinen Unterschied. Mit anderen Worten, in dem Augenblick, wo ein Kind damals in eine Familie adoptiert wurde, veränderte sich der Stand und die Position dieses Kindes. Und Paulus, der in dem römischen Gesetz unterwiesen war, der in dieser Kultur lebte, gebraucht diesen Begriff ganz bewusst, um den Christen deutlich zu machen, was für ein Privileg und was für eine Segnung wir durch Gott empfangen haben. In dem Augenblick, wo wir durch Gott in seine Familie adoptiert werden, verändert sich unser Stand. Wir empfangen plötzlich alle Rechte und alle Privilegien der göttlichen Familie. Wir werden wahrlich Kinder Gottes und Gott wird wahrlich unser Vater in dem Augenblick, wo er uns in seine Familie adoptiert. Es ist wirklich auch ein rechtlicher Begriff, ein juristischer Begriff, der aufzeigt, dass wir Gott wirklich unseren Vater nennen dürfen. Und dass wir uns dessen gewiss sein dürfen, dass Gott uns wirklich seine Söhne und Töchter nennt. Lasst uns einen kurzen Blick darauf werfen, was für Kinder wir vorher waren, bevor Gott uns adoptiert hat. Wenn wir das sehen, dann erscheint dieser Segen noch größer. In Kapitel 2, Vers 2 seines Briefes sagt Paulus über die Epheser, dass sie vor ihrer Bekehrung Söhne des Ungehorsams waren. Söhne des Ungehorsams, Kinder des Ungehorsams. Ein Vers später, in Kapitel 2, Vers 3, erklärt Paulus sogar, dass sie von Natur Kinder des Zorns waren. Kinder des Zorns. Etwas später, in Kapitel 2, erklärt er, dass wir kein Bürgerrecht Israels hatten, dass wir entfremdet von Gott waren, dass wir ohne Gott in der Welt lebten. Jesus bezeichnet die ungläubigen Juden, dass ihr Vater der Teufel ist, in Johannes 8, Vers 44. Mit anderen Worten, vor unserer Bekehrung waren wir keine gehorsamen Kinder Gottes. Wir waren ungehorsame Kinder. Wir waren keine Kinder Gottes, sondern Kinder des Zorns. Wir hatten nicht Gott zu unserem Vater, sondern den Teufel. Ja, im weiteren Sinne ist jeder Mensch ein Kind Gottes, aber gleichzeitig im engeren Sinne ist jeder Mensch in Adam gefallen und somit ein Kind des Teufels. Wir waren Kinder des Zorns, Kinder des Ungehorsams. Und wir lebten aktiv, bewusst gegen Gott und seine Gebote. Und jetzt kommt dieser Punkt, dass Gott sich beschlossen hat, aus dieser gefallenen Menschheit, Kinder des Zorns, Kinder des Ungehorsams, Menschen zu adoptieren. Männer, Frauen, Kinder, Junge und Alte. Sklaven und Freie, egal aus welchem Stand, sie zu adoptieren und sie zu rechtmäßigen Kindern Gottes zu machen. Sich dazu zu entschließen, ihnen nicht mehr seinen Zorn zu geben, sondern seine Güte. sie von dem Stand des Ungehorsams in den Stand des Gehorsams zu versetzen. Sie von dem Stand, dass der Teufel ihr Vater ist, zu versetzen, dass er ihr Vater wird. Er, Gott, hat uns, indem er uns adoptiert hat, alle Rechte gegeben, die von der göttlichen Familie ausgehen. Er hat uns zu Erben seines Reiches gemacht. Überlegt euch das mal. Er hat uns zu Erben seines Reiches. Die Adoption bedeutet, wir sind Erben seines Reiches. In Galater 4, Vers 7 sagt Paulus, also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Verstehen wir? Es wäre eins, wenn Gott uns einfach in seine Familie adoptiert hätte und jetzt sind wir befreit von seinem Zorn. Das wäre wunderbar. Aber er hat uns mehr gegeben. Er hat uns in den Stand von Söhnen versetzt und uns somit zu Erben gemacht, dass wir sein Reich, seine Herrlichkeit erben. Alles, was sein Sohn eigentlich erben sollte, werden wir miterben. Wir halten also fest, das Ziel Gottes mit der Vorherbestimmung besteht darin, gefallene Menschen zu adoptieren und ihnen dadurch Anteil an alle Rechte und Privilegien der göttlichen Familie zu geben. Nun stellt sich die Frage, was bewegte Gott dazu? Was veranlasste Gott, diesen unermesslichen Akt der Gnade und des Segens an ungehorsame Kinder des Zorns zu erweisen? Das führt uns zum zweiten Aspekt, Gottes Motivation. Gottes Motivation der Vorherbestimmung. Um die Motivation von Gottes Vorherbestimmung zur Sohnschaft zu kennen, müssen wir zurück in Vers 4 gehen. Vers 4 endet mit den Worten in Liebe. In Liebe. Und diese beiden Wörter in Liebe können zum einen so verstanden sein, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt in Christus erwählt hat, damit wir heilig und untadelig vor ihm leben. In Liebe, also in Liebe zu Gott. Gott hat uns dazu erwählt, dass wir ihn lieben. Das ist eine Sicht, die durchaus legitim ist. Aber wir können auch sagen, dass diese beiden Wörter in Liebe schon in Vers 5 münden. Und dann könnte es übersetzt werden, wie es ein Kommentator macht, dass Gott uns in Liebe zuvor bestimmt hat. Gott hat uns in Liebe zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Das heißt, seine Motivation, uns zu Söhnen und Töchtern in seine Familie zu adoptieren, war seine göttliche und ewige und vollkommene Liebe. Ja, wir können auch sagen, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt mit seiner ewigen und vollkommenen und göttlichen Liebe geliebt hat. Und weil er uns so geliebt hat, hat er sich entschlossen, uns zu seinen Söhnen und Töchtern zu machen. Genau diese Motivation war es auch, wieso Gott Israel im Alten Bund erwählt hat. Wir haben diese Stelle letzte Woche schon gelesen. Ich lese nochmal die Verse 7 und 8 aus dem 5. Mose, Kapitel 7, wo es heißt, nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Es war die Liebe Gottes im Alten Testament zu seinem Volk, wieso er sein Volk erwählt hat. Und es ist diese Liebe, diese ewige und göttliche Liebe, die ihn vor Grundlegung der Welt dazu bewogen hat, Menschen in seine Familie zu adoptieren. Sehen wir, wir müssen verstehen, Gott hat nicht gedankenlos, Gott hat nicht emotionslos oder willkürlich Menschen zur Sohnschaft bestimmt. Es war ein bewusster Akt seiner göttlichen Liebe. Er hat gezielt seine Liebe auf Menschen gelegt und gezielt diese Menschen zur Sohnschaft bestimmt. Wir können sogar sagen, dass seine Liebe ihn gedrängt hat, dass seine Liebe ihn motiviert hat, dass seine Liebe ihn bewogen hat, dass sie der Antrieb dessen war, Menschen zur Sohnschaft zu bestimmen. Und diese Liebe, diese ewige Liebe Gottes, die wird am deutlichsten sichtbar in der Hingabe seines eigenen Sohnes Jesus Christus. Denn hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. 1. Johannes 4, Vers 29. Diejenigen, die Gott zur Sohnschaft vorherbestimmt hat, hat Gott vor Ewigkeiten geliebt. Und diese ewige Liebe demonstrierte und offenbarte Gott ganz herrlich und der gesamten Schöpfung, indem er seinen Sohn, seinen Geliebten, wie wir gleich noch sehen werden, seinen geliebten Sohn in diese Welt sandte und ihn hingab, damit die, die er vor Grundlegung der Welt geliebt hat, in ihm zur Sohnschaft geführt werden können. Jesus ist also der einzige Weg, der einzige Mittler, die einzige Grundlage dessen, dass wir überhaupt zu Söhnen und Töchtern gemacht werden können. Und das führt uns zum dritten Punkt. Der Mittler der Vorherbestimmung. Der Mittler der Vorherbestimmung. Paulus sagt, dass Gott uns in Liebe zur Sohnschaft vorherbestimmt hat, und zwar durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus. An dieser Stelle ist es wichtig, innezuhalten. Wenn wir die Bibel lesen, vor allem wenn wir sie studieren, dann müssen wir auf jedes Wort achten. Wir haben bisher die Verse, die wir angeschaut haben, immer wieder gelernt, dass Paulus diesen Begriff oder diese Bezeichnung verwendet in Christus. Ja, wir sind in Christus, also die Heiligen und die Treuen in Christus. Und damit beschreibt Paulus die Verbindung, die wir mit Jesus durch den Glauben haben. Oder wir sind erwählt in Christus, haben wir letzte Woche gesehen. Also diese Bezeichnung in Christus beschreibt unsere enge Verbindung, unsere Einheit, die wir mit Jesus haben, durch den Glauben. Hier sagt er jetzt aber nicht, dass wir zuvor bestimmt sind in Christus, sondern durch Christus. Ein kleiner, aber bedeutender Unterschied. Denn das Wort durch beschreibt nicht in erster Linie die Einheit, die wir mit Jesus im Glauben haben, sondern das Wort durch beschreibt uns die Person und das Werk von Jesus Christus. Also das, was Jesus ist und das, was er getan hat, das hat überhaupt die Grundlage gelegt, dass Gott uns zur Sohnschaft bestimmen konnte. Wir sind durch Christus zur Sohnschaft bestimmt worden. Lass uns ganz kurz nachdenken, was es bedeutet. Wer ist Jesus? Was hat er getan? Am Ende von Vers 6 bezeichnet Paulus Jesus den Geliebten. Den Geliebten. Mit anderen Worten, Jesus Christus ist Gottes wahrer, rechtmäßiger, ewiger und geliebter Sohn. Jesus Christus ist nicht wie du und ich adoptiert worden in die Familie Gottes und durch Sohnschaft zu einem Sohn Gottes geworden. Jesus Christus war vor aller Ewigkeit der ewige und der geliebte Sohn Gottes. Er hat eine völlig andere Stellung wie du und ich. Er ist der ewige Sohn Gottes. Und daher ist Jesus Christus auch der rechtmäßige Erbe von allem, was Gott besitzt. Er ist der rechtmäßige Erbe und Herrscher des Reiches Gottes. Doch Gott hat nun beschlossen, durch seinen ewigen und rechtmäßigen und geliebten Sohn weitere Kinder in seine Familie zu adoptieren. Und dass diese weiteren Kinder die gleichen Privilegien und Rechte empfangen wie sein eigener, geliebter, rechtmäßiger Sohn. Menschen, die den Zorn Gottes eigentlich verdient haben. Menschen, wenn ich es mal so ehrfürchtig sagen darf, die eigentlich den Zorn Gottes geerbt haben aufgrund ihrer Verdorbenheit, sind plötzlich zu Erben dessen geworden, was Jesus Christus als eigener Sohn Gottes rechtmäßig zusteht. Das bedeutet es, dass wir durch Christus gesegnet worden sind. Das, wer Jesus ist, aber auch das, was er getan hat, denn Jesus Christus musste Mensch werden. Er musste Fleisch und Blut von dir und mir anziehen, damit wir dadurch zu Söhnen und Töchtern Gottes werden können. Das ist, was der Hebräerbriefschreiber sagt in Kapitel 2, die Verse 10 und 11, wo es heißt, denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Brüder zu nennen. Wie kann Jesus dich und mich Bruder oder auch Schwester nennen? Dies wird deutlich in Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen. Mit anderen Worten, weil Jesus Fleisch und Blut angenommen hat, Anteil genommen hat an dein und meiner Natur, ist er in der Lage und schämt sich nicht, dich seinen Bruder oder seine Schwester zu nennen. Paulus erklärt in Galater 4, die Verse 4 und 5, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Wieso? Damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte. Mit welchem Ziel? Damit wir die Sohnschaft empfingen. Darf ich es in einfachen Worten erklären? Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit sein ewiger, geliebter Sohn die menschliche Natur empfängt, um unter dem Gesetz zu leben, ein heiliges Leben, das ganze Gesetz zu erfüllen, um dann am Kreuz zu sterben für die Schuld seines Volkes und aufzustehen, damit jeder, der an ihn glaubt, in die Familie Gottes adoptiert werden kann. Getrennt von der Menschwerdung und von dem vollbrachten Werk von Jesus Christus am Kreuz, wäre es unmöglich, Menschen in die Familie Gottes zu adoptieren. Durch Christus, alleine in und durch die Person und das Werk von Christus, können wir zur göttlichen Familie hinzugefügt werden und alle Privilegien und Rechte dieser göttlichen Familie empfangen und genießen. Vielleicht noch ein weiterer Gedanke. Nachdem Jesus sein Werk vollbracht hat am Kreuz und er von den Toten auferstanden ist, da begegnete ihm Maria im Garten. Sie wollte ihn anfassen. Was sagt Jesus zu ihr? Johannes 20, Vers 17. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Er sagt nicht zu ihr, Maria, geh hin zu meinen Aposteln. Er sagt, geh hin zu meinen Brüdern. Und dann sagt er, mein Vater, mein ewiger Vater, in dessen Schoß ich seit Ewigkeiten bin, ist auch ihr Vater. Durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz kann Jesus all die, die an ihn glauben, seine Brüder nennen. Und er kann seinen Vater auch ihr Vater nennen. Gehen wir noch tiefer in diesen Gedanken hinein. Ich habe es schon erwähnt. Aber wenn Jesus der einzige Weg ist, durch den wir in die Familie adoptiert werden können und indem wir nun verbunden sind in einer tiefen Einheit, bedeutet dies automatisch, dass Gott uns nicht nur sieht wie seinen eigenen Sohn, sondern dass Gott uns nun auch behandelt wie seinen eigenen Sohn. Wie seinen eigenen geliebten Sohn, dem er alles gegeben hat, durch den er alles gemacht hat, dem er alles geben wird. Alles, was Christus ist und besitzt, dürfen wir nun auch unser eigen nennen. Das sind die Privilegien der Gotteskindschaft, der Sohnschaft, zu der Gott uns bestimmt hat. Gott versetzt Rebellen, Verbrecher, Sünder und Bettler in den rechtmäßigen Stand von Königskindern und vererbt ihnen sein ganzes Königreich. Das ist der Segen, von dem Paulus hier spricht. Weiter geht Paulus in diesen Versen auf einen Beziehungsaspekt dieser Adoption ein, was uns zum vierten Punkt führt. der Beziehungsaspekt der Vorherbestimmung. Paulus erklärt weiter, dass Gott uns in Liebe zur Sohnschaft durch Jesus Christus vorherbestimmt hat, und zwar für sich selbst. Für sich selbst. Gottes Absicht mit dieser Adoption war es wirklich, dass wir sein Eigentum werden. Für sich selbst. Er hat uns für sich selbst adoptiert, dass er uns zum Vater werden kann und wir ihm zu Kindern. Gott sprach bereits im Alten Testament mit Begriffen, die einen Beziehungsaspekt verdeutlichen. Er nannte zum Beispiel sich selbst Israel als Vater. Jeremia 31, Vers 9. Und Israel nannte er seine Söhne und Töchter. Jesaja 43, Vers 6. Wenn es hier in unserem Text nun heißt, dass Gott uns für sich selbst adoptiert hat, können wir erneut diesen Beziehungsaspekt erkennen. Gott hat uns adoptiert für sich. Dass er uns zum Vater und wir ihm zu Kindern werden können. Und deswegen kann Paulus auch den Römern Folgendes schreiben: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Römer 8, Vers 15. Sehen wir, Gott hat alles bereitet. Er hat nicht nur seinen Sohn gesandt, durch den wir zu Erben werden, durch den wir in die Familie Gottes hinein adoptiert werden, sondern er sandt uns auch seinen Geist, der nun in uns wohnt, der uns wiedergeboren hat und durch den wir nun in der Lage sind, Gott unseren Vater nennen zu dürfen. Und das griechische Wort, das Paulus hier verwendet für Abba, beschreibt die intimste Form, die ein Kind mit seinem Vater haben kann. Papa. Ich wäre vorsichtig, im Gebet zu Gott zu gehen und sagen, Papa, danke für den schönen Tag. Weil Jesus lehrt uns, wenn wir beten, sollen wir zu Gott kommen und sagen, unser Vater, der du bist im Himmel. Aber dennoch, was Paulus hier deutlich machen will, ist, dass wir wirklich eine intime, familiäre Beziehung mit unserem Vater im Himmel nun haben durch den Heiligen Geist. Das ist, was Gott wollte. Er hat uns für sich selbst in die Familie Gottes adoptiert. Ich denke, wir können sogar sagen, Gott freut sich darüber. Gott hat Freude daran, uns sich seinen Vater zu nennen und uns seine Kinder zu nennen. Er freut sich darüber, uns mit all diesen Privilegien zu beschenken, uns in seine Familie zu adoptieren und uns all das zu geben, was seinem Sohn zusteht. Nun, denken wir für einen Augenblick an die Sklaven in Ephesus. Paulus schreibt später noch in Kapitel 5 über die Sklaven, also damals gab es Sklaven. Denken wir an die Sklaven, die sich zu Christus bekehrt haben, die zur Gemeinde in Ephesus gehören, die als Sklaven laut Gesetz keine Rechte und Privilegien haben. Und die sitzen nun, und wer auch immer dort kommt und liest diesen Brief vor, und sie kennen den Begriff Sohnschaft, sie kennen den Begriff, genauso wie ich ihn euch erklärt habe. Und sie sitzen dort als Sklaven, ohne Rechte, ohne Privilegien und hören dieses Wort, dass der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sie in seine göttliche Familie adoptiert hat und ihnen alle Rechte und Privilegien seines eigenen Sohnes gegeben hat. Oder denken wir an die Kinder. Die Kinder werden später auch in Kapitel 5 adressiert. Denken wir an die Kinder, die vielleicht vaterlos aufgewachsen sind in Ephesus. Oder die vielleicht in einer Familie aufgewachsen sind, wo der Vater ihnen keine Liebe gezollt hat, wo der Vater sie sehr lieblos behandelt hat. Und sie sitzen dort nun und haben noch nie in ihrem Leben Liebe von ihrem Vater empfangen und hören, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde Freude daran hatte, diese Kinder dazu zu bestimmen, sein Eigentum zu sein. Und ihnen seine ewige, vollkommene, perfekte und göttliche Liebe zu geben, die sie niemals auf dieser Erde empfangen haben. Das ist, was Gott wollte. Er wollte Menschen für sich selbst in seine Sohnschaft holen. Und das Erstaunliche hierbei ist, dass Gott sich entschieden hat, dir und mir diese Gnade zu erweisen, nicht weil er etwas Gutes in dir gesehen hat, sondern aus seinem eigenen freien Willen. Das führt uns zum fünften Punkt. Gottes Souveränität in der Vorherbestimmung. Paulus erklärt weiter, dass Gott uns zur Sohnschaft vorherbestimmt hat durch Christus für sich selbst, und zwar nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wenn wir hier von dem Willen Gottes sprechen, dann reden wir hier von seinem eigenen freien Entschluss. Der Hauptgedanke mit dieser Aussage ist der, dass Gott uns zur Sohnschaft vorherbestimmt hat aufgrund seines eigenen freien, souveränen Willens. Also unabhängig von den Objekten, die er zur Sohnschaft bestimmt hat. Mit anderen Worten, Gott bestimmte uns nicht zur Sohnschaft, weil er etwas Gutes in dir und in mir gesehen hat und sich dann dachte, den würde ich gerne in meine Familie aufnehmen, sondern weil er es in sich selbst beschlossen hat. Es war sein freier, unabhängiger Wille, Menschen in seine Familie zu adoptieren. Dieser Gedanke kommt in Vers 11 dieses ersten Kapitels im Epheserbrief noch stärker zum Ausdruck, wo Paulus sagt, dass wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Gott hat also unabhängig von jemandem oder von etwas beschlossen, uns zur Sohnschaft vorherzubestimmen. Und gemäß diesem ewigen freien Willen Gottes hat er gehandelt und handelt er auch, weil er der Allmächtige ist. Aber auch wenn Gott souverän entscheidet, dürfen wir nicht denken, dass Gott wiederum diesen Ratschluss und diesen Willen total gefühlslos und willkürlich gefasst hat. Im Gegenteil, wir haben bereits gelernt, dass die Motivation Gottes, uns vorher zu bestimmen, Liebe war, seine ewige Liebe. Aber hier in unserem Abschnitt lesen wir nun, dass es der Wohlgefallen seines Willens war. Es war der Wohlgefallen seines Willens. Das Wort Wohlgefallen beschreibt, dass Gott große Gefühle, ja große Freude hatte, diesen Ratschluss auszuführen. Gott hatte Wohlgefallen, er hatte Freude. Wir können sogar sagen, Gott jubelte bei dem Gedanken, Menschen in seine göttliche Familie aufzunehmen und ihnen diese Privilegien und Reichtümer zu schenken. Gott war hoch erfreut, er war beglückt, sich Menschen zu adoptieren. Wenn Menschen heute in unserer Zeit Kinder adoptieren, kann ich mir vorstellen, dass sie Freude daran haben, wenn sie sehen, da ist ein Kind, aufgewachsen in erbärmlichen Verhältnissen. Vater, Mutter, Alkoholiker, drogenabhängig, verwahrlost, misshandeltes Kind. Und sie sehen dieses Kind voller Mitleid, voller Schmerz. Und sie gehen durch all diese ganzen Prozeduren und füllen all diese Anträge aus, besuchen all diese Ämter. Und irgendwann mal bekommen sie den Bescheid, dass sie dieses Kind adoptieren dürfen. Es ist ihr Wohlgefallen, sie freuen sich. Wieso? Sie freuen sich, dieses Kind nun in ihre Familie aufzunehmen, um diesem Kind nun eine schöne Zukunft zu bieten, eine wunderbare Familie zu bieten. Gott hatte Wohlgefallen, Sünder, die in ihrem Schlamm gesteckt sind, zu retten, um ihnen seinen Segen zu geben. Er hatte Wohlgefallen bei diesem Gedanken. Es freute ihn, diesen Gedanken, diesen Willen zu fassen. Sehen wir, Gott ist ein wunderbarer Gott, der nicht willkürlich handelt, der aus tiefem Mitgefühl und aus tiefer Liebe gehandelt hat. Und indem Gott uns gemäß dem Wohlgefallen seines Willens zur Sohnschaft vorherbestimmt hat, nicht weil er etwas in uns gesehen hat, gebührt ihm allein auch alle Ehre in dieser Adoption, was uns zum sechsten und letzten Punkt führt, das Ergebnis der Vorherbestimmung. Das Ergebnis der Vorherbestimmung. In Vers 6 erklärt Paulus dann das Ergebnis der Vorherbestimmung, nämlich zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Zum Preise seiner herrlichen Gnade. Sehen wir, auch wenn Gott uns zur Sohnschaft vorherbestimmt hat und wir dadurch unermesslichen Segen und große Privilegien genießen, ist das nicht das Endziel gewesen. Es ist nicht das Endziel gewesen. Der ultimative Zweck, wieso Gott uns zur Sohnschaft bestimmt hat, besteht zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Das ist das ultimative Ziel von Gott gewesen. So groß die Segnungen auch sind, mit denen wir gesegnet sind, so groß die Privilegien auch sind, Gottes primäres Ziel war es, sich und seinem Namen alle Ehre zu geben. Oder um es anders auszudrücken, für Gott stand nicht in erster Linie das Wohl der Menschen im Fokus, sondern seine eigene Ehre. Und ich weiß, dass wir in einer humanistischen Gesellschaft leben, wo uns dieser Gedanke etwas kratzt an unserer Ehre. Aber liebe Geschwister, das ist, was uns Gottes Wort hier sagt. Gott hat uns zuvorbestimmt zur Sohnschaft, damit sein Name, seine herrliche Gnade dadurch gerühmt wird. Das war sein primäres Ziel. Und ja, er hatte Wohlgefallen und all die Nebenergebnisse, die für uns dadurch Herrlichkeit bringen, sind wunderbar. Aber Gottes Ziel war es, der sichtbaren und unsichtbaren Welt seine große Gnade zu präsentieren. Gott erwählt, Gott bestimmt, Gott rettet Menschen in erster Linie, um sich dadurch zu verherrlichen. Den Juden sollte Hesekiel sagen, darum spricht zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Hesekiel 36, Vers 22. Also, was hat Israel getan? Sie haben den Namen Gottes entweiht. Sie haben den Namen Gottes verunehrt durch ihre Sünde. Und Gott sagt ihnen hier, ich rette euch nicht wegen euch, sondern ich rette euch, um meinen Namen wieder zu verherrlichen. Das Gleiche können wir auf uns übertragen. Wir haben nichts getan. Wir haben Gottes Namen entweiht durch unser sündiges Leben. Gott hat uns nicht gerettet, weil wir toll waren, sondern um die Ehre seines Namens wieder herzustellen. Paulus spricht hier in unserem Vers von der Herrlichkeit seiner Gnade. Und wir haben vor 2 Wochen den Begriff Gnade etwas näher betrachtet. Gnade beschreibt, etwas zu empfangen, was man nicht verdient hat. Es bedeutet, dass du Wohlwollen und Freundlichkeit empfängst, obwohl du eigentlich Zorn und Gericht verdient hast. Gott hat uns also zur Sohnschaft bestimmt, damit dadurch gezeigt wird, wie groß die Freundlichkeit Gottes mit Geschöpfen ist, die seine Freundlichkeit eigentlich nicht verdient haben. Und diese herrliche Gnade konnte er uns nur erweisen in dem Geliebten. Zum Preise seiner herrlichen Gnade, womit er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Jesus Christus ist der Geliebte Gottes. Und ich denke, dass Paulus, wenn wir die Bibel lesen, wir müssen auf jedes Wort achten. Bisher hat er immer wieder gesagt, in Christus oder durch Christus. Und jetzt sagt er, in dem Geliebten. Also er verwendet plötzlich einen anderen Begriff für Jesus. Und das macht er ganz deutlich, ganz bewusst. Wieso? Um uns noch mehr diese Herrlichkeit der Gnade aufzuzeigen. Denn der Geliebte ist der ewig geliebte Sohn Gottes. Der einzig geliebte und der vollkommen geliebte Sohn. Und jetzt zeigt Paulus auf, dass diese Stellung, die der geliebte Sohn Gottes hatte, diese Stellung hat er aufgegeben und er wurde zu einem Mensch und er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in diesem Geliebten, in die Stellung von Gerechten gesetzt werden können. Also er will deutlich machen, hier, welchen Weg hat Gott gewählt? Er hat den Weg gewählt, seinen einzigen, ewigen, vollkommenen, geliebten Sohn in die Stellung von Sündern zu versetzen, damit wir in ihm, in die Stellung von geliebten Kindern versetzt werden können, um dadurch noch mehr zu zeigen, wie unermesslich groß die Gnade Gottes ist. Das ist also die herrliche Segnung, von der Paulus hier spricht. Der Stand, den wir als Gläubige vor Gott haben. Wir sind durch Gottes freien Willen in seine göttliche Familie adoptiert worden, auf der Grundlage seines Sohnes, Jesus Christus, und motiviert durch seine ewige Liebe. In dem Augenblick, wo ein Mensch in die Familie Gottes adoptiert wird, verändert sich der Stand und die Position dieses Menschen. Und dieser veränderte Stand, in den ein Christ gekommen ist, wirkt sich nur auf alle Bereiche des Lebens aus. Und nun möchte ich, nachdem wir die Verse betrachtet haben, auf ein paar Anwendungen eingehen, auf 4 Bereiche, wo sich die Position bzw. deine Beziehung verändert hat, indem du in die Familie Gottes adoptiert worden bist. Der erste Bereich ist, als adoptiertes Kind Gottes hat deine Beziehung sich zu Gott verändert. Wir haben es schon gehört und wir haben es angeschnitten, aber ich denke, wir müssen dies verstehen, dass Gott nun als Christen wirklich unser Vater ist. Als Kind Gottes musst du dich nun nichts mehr in dieser Welt, um nichts mehr in dieser Welt Sorgen machen. Wieso? Weil Jesus sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Als Kinder Gottes ist Gott unser Vater und er sieht uns und er kennt all deine Bedürfnisse, er kennt all deine Nöte, er kennt all deine Schwachheiten, er kennt all deine Bedürfnisse und als himmlischer und allmächtiger Vater sorgt er sich um dich. Vertraue ihm also, dass er dir alles gibt, was du brauchst. Mach dir keine Sorgen um den morgigen Tag. Der Vater im Himmel sorgt sich um dich. Zudem darfst du Gott nicht nur deinen Vater nennen, sondern wie wir gelernt haben, auch Jesus, die zweite Person Gottes, darfst du deinen Bruder nennen. Jesus selbst schämt sich nicht, dich und mich seinen Bruder zu nennen. Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, Römer 8, Vers 29. Das heißt, als adoptiertes Kind Gottes ist Jesus nun dein älterer Bruder, wie man so sagen darf. Er ist dein älterer Bruder. Können wir das verstehen? Der, durch den, in dem und zu dem alle Dinge geschaffen worden sind, nennt sich dein Bruder und du darfst ihn deinen Bruder nennen. Und als dein älterer Bruder liebt er dich und sorgt sich um dich. Sehen wir, Gottes unergründliche Weisheit ist unerforschlich. Denn in den Namen Gottes stehen schon diese Beziehungsaspekte. Gott, der Vater, Gott, der Sohn. Und nun sind wir in Christus in die Familie Gottes adoptiert worden und können Gott, den Vater, unseren Vater nennen und Jesus, unseren Bruder. Ein zweiter Bereich, der sich verändert hat durch deine Gotteskindschaft. Als adoptiertes Kind Gottes hat sich deine Beziehung zu dir selbst verändert. Zu dir selbst. Du musst erkennen und verstehen, dass deine eigene Position und deine eigene Stellung vollkommen verändert wurde, als du in seine Familie adoptiert wurdest. Du musst lernen, dich nun so zu sehen, wie Gott dich sieht. Und ich glaube, das fällt uns oft sehr schwer. Es fällt uns oft sehr schwer, uns mit den Augen zu sehen, wie Gott uns sieht. Wir haben es gelernt. Gott sieht uns so. Und Gott behandelt uns so wie seinen eigenen Sohn. Wenn wir Vers 6 lesen und von dem Geliebten lesen, und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir in Christus, also in dem Geliebten sind, dann denke ich, ist es nicht übertrieben, wenn ich sage, dass Gott uns derselben Liebe liebt, wie er seinen Sohn liebt. Und das musst du dir und das muss ich mir immer wieder neu predigen, weil wir sehen oft unser Versagen. Und vielleicht sind wir in Familien aufgewachsen, wo wir keine Liebe von unseren Eltern empfangen haben. Und dann fällt es uns noch schwerer, diesen Gedanken zu glauben und zu fassen, diese Wahrheit zu glauben. Aber wir müssen es glauben. Du musst es verstehen, du musst es glauben, dass du als Christ, als Kind Gottes, wirklich von Gott mit einer unvorstellbaren Liebe geliebt wirst. Es gibt nichts, was nun zwischen dir und Gott steht und seine Liebe zu dir irgendwie schmälert oder mehrt. Er liebt dich mit einer übermäßigen Liebe, wie er seinen eigenen Sohn liebt, weil du in ihm bist. Lass uns diese Wahrheit glauben und uns dadurch trösten lassen. Ein dritter Bereich. Als adoptiertes Kind Gottes hat sich deine Beziehung zur Welt verändert. In dem Augenblick, wo Gott uns in seine Familie adoptiert, holt er uns raus aus der gegenwärtigen bösen Welt und versetzt uns in sein Reich. Wir leben noch in dieser Welt, aber gehören jetzt schon zu der himmlischen Welt und zu der göttlichen Familie. Und deswegen schreibt Paulus auch den Christen in Philippi, dass ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Philipper 2, Vers 15. Als Kinder Gottes haben wir nun den Auftrag, in dieser Welt zu leuchten wie helle Lichter. Das heißt, so zu leben, dass es sein Wesen widerspiegelt, dass es ihn verherrlicht, dass es ihn groß macht. Wenn wir uns selbst als Kinder Gottes bezeichnen, dann muss auch unser Leben dementsprechend aussehen. Und ein vierter Bereich. Als adoptiertes Kind Gottes hat sich deine Beziehung auch zur Gemeinde verändert. Denn in dem Augenblick, wo Gott uns in seine Familie adoptiert, und in sein Reich versetzt, versetzt er uns automatisch in die Gemeinde, die ja sein Reich widerspiegeln soll auf dieser Erde. Und Paulus geht in Kapitel 4, Vers 6 des Epheserbriefes nochmals darauf ein, dass wir alle, die wir in der Gemeinde sind, einen Gott und Vater haben. Wir haben alle einen gleichen Gott, alle einen Vater. Ist uns das immer wieder neu bewusst? Jeder Einzelne von uns in dieser Gemeinde, der wir an Christus glauben, getauft sind, wir haben alle den gleichen Vater. Wir haben alle den gleichen älteren Bruder. Und wir sind alle Brüder und Schwestern voneinander. Geschwister, mir ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr verstehen, als Gemeinde sind wir nicht ein Verein, wo wir am Sonntag zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören und zu lesen. Als Gemeinde sind wir eine Familie. Wir sind Brüder und Schwestern voneinander. Und ja, ich weiß, ich erlebe es, dass man als Brüder und Schwestern auch manchmal zankt. Und das ist völlig in Ordnung. Aber als Brüder und Schwestern versöhnt man sich. Als Brüder und Schwestern lebt man gemeinsam unter einem Dach. Als Brüder und Schwestern haben wir den gleichen Vater. Als Brüder und Schwestern streben wir danach, uns zu lieben, uns zu ehren, uns zu unterstützen, uns zu helfen. Und deswegen sagt Paulus auch den Galatern, dass sie darauf bedacht sein sollen, insbesondere ihren Geschwistern in der Gemeinde zu helfen. Er sagt dort, also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Galater 6, Vers 10. Also der Familie Gottes. Ja, lasst uns bemüht sein, Gutes zu tun. Aber primär und in erster Linie will ich darauf schauen, dass wenn ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde Not hat, ich ihnen helfen will. Physische Not, körperliche Not, geistliche Not. Muss jemand umziehen. Was auch immer. Ich will meinem Bruder und meiner Schwester helfen. Wenn mein Bruder umzieht, mein leiblicher Bruder, es ist selbstverständlich, dass ich komme und ihm helfe. Wenn meine Schwester irgendwelche Nöte hat, dann ist es selbstverständlich, dass es mich bewegt und dass es mich interessiert. Sind wir Brüder und Schwestern? Sehen wir uns als Brüder und Schwestern? Das ist, was Paulus deutlich machen will. Und in dieser Adoption hängt noch so viel mehr. Aber ich denke, das, was wir hier sehen konnten, was Paulus deutlich machen wollte, und ich will, dass wir diese eine Sache mitnehmen. Dieser Segen, dass Gott uns zu Söhnen und zu Töchtern gemacht hat. Dass Gott uns in seine Familie gestellt hat. Dass Gott uns alle Rechte und Privilegien in seiner Familie gegeben hat. Und dass wir dies jetzt schon genießen und ausleben dürfen zu seiner Ehre. Amen. Lass uns gerne zum Gebet aufstehen. Unser Vater im Himmel, uns fehlen die Worte, dir den Dank darzubringen für das, was wir gelernt haben, dass du unser Vater bist und wir deine Kinder heißen dürfen. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns den Glauben schenkst an diese Wahrheit, dass wir es sehen mit unseren geistlichen Augen, dass wir es glauben und dass es unser Leben verändert. Und du alle Ehre empfängst, oh Herr, wir preisen dich und danken dir für diese Gnade, die du uns erwiesen hast. In Jesu Namen. Amen.